SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit zwei Bestseller-Autoren. Keine Krimis, keine Kitschromane. Nein, wir reden über Sachbücher oder könnte auch sagen Ratgeber. Bekannt geworden durch das Frust-Job-Killer-Buch. Untertitel: Warum es egal ist, für wen Sie arbeiten. Darüber werden wir im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch reden, aber die beiden haben ein neues Buch, Psychologisch, nützliche Erkenntnisse der Alltagspsychologie. Psycho, Fragezeichen übrigens, und Logisch, Ausrufezeichen. Dr. Volker Kitz und Dr. Manuel Tusch. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Irgendwo habe ich gelesen unter Ihrem Namen, Herr Kitz, Sie sitzen oder stehen immer links, bei mir im Studio jetzt auch, zur Orientierung der Hörerinnen und Hörer. Warum ist das so?
Weil wir sehr schnell von der Gewohnheit geprägt werden, wir Menschen, und deswegen stellen wir uns immer alphabetisch auf. Also links Kitz, rechts Tusch, damit wir es der Gewöhnung relativ leicht machen, wenn die Leute uns sehen.
Ist es auch einfacher für Sie im Zusammenspiel?
Natürlich, wir wissen sofort auch immer, wer wohin gehört.
Schön finde ich auf dem Buchdeckel, also dem Cover, da machen Sie, Herr Tusch, einen Kopfstand. Keine Sorge, ich bitte Sie nicht darum, das hier im Studio zu machen. Aber warum der Kopfstand? Haben Sie den wirklich gemacht oder ist es Fotomontage?
Nein, nein, das ist alles echt. Ja, einfach um zu zeigen, dass man die Welt aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Und dass es sich manchmal lohnt, auch auf den Kopf zu stellen und dann alles gut durchbluten zu lassen im Gehirn.
Wie sieht die Welt aus, wenn man auf dem Kopf steht?
Wir sprechen vom sogenannten Reframing. Den Dingen einen neuen Rahmen geben oder eine neue Bedeutung zuweisen. Und in den meisten Fällen, wenn wir zum Beispiel negative Erlebnisse hatten, dann finden wir auch ein gutes Haar daran in der Suppe. Wir können ja trotzdem daraus etwas lernen und das soll es unter anderem verdeutlichen.
Und wie viele Fotoaufnahmen waren dafür nötig?
Also ich persönlich bin relativ geübt, da ich schon seit vielen Jahren Yoga praktiziere.
Okay.
Kann ich nur empfehlen allen Hörerinnen und Hörern, stellen Sie sich mal auf den Kopf.
Ich kann es bestätigen, er hat eine ganze Weile auf dem Kopf gestanden, während die Fotos gemacht wurden.
Und es sieht vor allem noch total entspannt aus, das ist unglaublich.
Wobei es ist schon relativ, es ist nicht blau angelaufen, aber das Blut im Gesicht sieht man schon.
Jetzt muss ich Sie gleich mal was ganz Persönliches fragen. Hatten Sie eine schwere Kindheit wie alle Psychologen, die sich durch Ihren Beruf selbst heilen wollen? Das unterstellen Sie in Ihrem Vorwort. Das stammt nicht von mir. Also ein gängiges Klischee, an dem ja vielleicht auch ein bisschen was Wahres dran ist, Herr Tusch.
Naja, wir sind schon immer ehrlich und wenn wir Dinge schreiben, dann trifft es auch zu. Letztlich, was heißt schon eine schwere Kindheit? Aber natürlich die ein oder andere Erfahrung, aus der es sich dann lohnt zu lernen.
Herr Kitz, riskieren Sie nicht damit, dass Kolleginnen und Kollegen das Buch nicht lesen werden, wenn Sie gleich im Vorwort erstmal entlarvt und beschimpft werden?
Die meisten lachen darüber, weil sie auch selbstironisch sind. Natürlich ist der Text auch selbstironisch, das Vorwort in dem Buch. Und es ist ja vor allem auch kein Fachbuch, um Kolleginnen oder Kollegen zu belehren. Die kennen das natürlich alles selber. Sondern es ist ein Buch, das sich an die Masse der Menschen richtet, die wissen möchte, wie funktionieren wir eigentlich, wie funktionieren die anderen. Wir verbringen so viel Zeit mit allen möglichen Sachen, aber über diese Frage machen wir uns so selten Gedanken. Und deswegen haben wir in dem Buch mal so ein paar Sachen zusammengetragen, um den Massen der Menschen zu erklären, wie ist die Gebrauchsanweisung für uns alle?
Die Kernthese, die immer wieder vorkommt, ist ja, glücklich und gesund kann man werden oder kann man sein, wenn man die Kontrolle im Leben hat. Das klingt jetzt erstmal sehr streng. Kontrolle im Leben haben, wie ist das gemeint?
Kontrolle bedeutet in dem Zusammenhang, Freiheit zu verspüren und auch Wahlmöglichkeiten zu haben und Einflussnahmemöglichkeiten. So gibt es zum Beispiel wissenschaftliche Experimente, die wurden durchgeführt in Altersheimen. Es gibt zwei Gruppen von Versuchspersonen. Die einen dürfen sich eine Zimmerpflanze aussuchen und selbst pflegen. Den anderen wird eine Zimmerpflanze vorgesetzt und sie dürfen sich nicht darum kümmern. Und Langzeitstudien ergeben, dass diejenigen, die also die Freiheiten hatten, da etwas auszuwählen und sich zu kümmern, signifikant mehrere Jahre länger gelebt haben als die andere Gruppe. Das heißt, es ist immer ganz wichtig, Einflussnahmemöglichkeiten im Leben zu spüren und sich diese zu verschaffen. Das führt in der Tat wissenschaftlich nachgewiesen zu psychischer Gesundheit.
Psychische Gesundheit, das klingt gut. Wir reden gleich noch über weitere interessante Experimente mit Volker Kitz und Manuel Tusch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit den beiden Autoren des neuen Ratgebers Psychologisch, Volker Kitz und Manuel Tusch. Es geht um Erkenntnisse aus der Alltagspsychologie. Ist der Alltag wirklich so banal? Zitat, das Leben ist, wie es ist. So steht's in Ihrem Buch. Unsere Mitmenschen, die sind, wie sie sind. Chef, Schwiegermutter, die Kinder. Also eigentlich könnte man ja meinen, jede Diskussion zwecklos. Ich kann die eh nicht verändern. Klingt für mich eigentlich fast ein bisschen zu einfach, Herr Kitz.
Zunächst ist es mal wichtig, die Dinge tatsächlich erstmal so zu akzeptieren, wie sie sind. Wir beschäftigen uns in Gedanken oftmals damit, wie die Dinge sein sollten, wie wir sie nicht gerne hätten. Und dann leben wir gegen die Realität. Aber die Realität ist ja da. Und es ist immer einfacher, mit der Realität zu leben als dagegen. Das hört sich jetzt unglaublich banal an, aber wie viel Zeit verschwenden wir nicht Tag und Nacht damit, gegen die Realität zu leben? Und wenn ich dann akzeptiert habe, dass es mal so ist, dann kann ich möglicherweise tatsächlich auch Dinge verändern. Und wenn ich diesen ersten Schritt schon auslasse, dann klappt es nicht.
Und in diesem Zusammenhang spielt, glaube ich, auch eine Rolle, es taucht auch in dem Buch immer wieder auf, das Lachen, also die Fröhlichkeit, mit der man durchs Leben gehen soll. Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Dieses Zitat von Charlie Chaplin kommt auch vor in dem Buch. Wieso ist das so wichtig, das Lachen, Herr Tusch?
Das ist die sogenannte Facial Feedback Theorie. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass unser Gehirn nicht weiß, ob unser Lachen echt ist oder falsch. Das heißt, es reicht in vielen Fällen, wenn Sie nur die Mundwinkel nach oben ziehen. Die Augen, die müssen gar nicht mitlachen. Das ist das sogenannte Anti-Aging-Lachen. Und schon werden bestimmte Signale an das Gehirn gesendet, nämlich, es geht mir gut. Und deswegen lohnt es sich in vielen Fällen wirklich diesen umgekehrten Weg zu gehen und, sag jetzt mal platt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, weil das tatsächlich zu hormonellen Veränderungen, Ausschüttungen im Organismus führt.
Aber dann belüge ich doch mal gegenüber und mich selbst vielleicht auch, oder?
Dann machen Sie es im stillen Kämmerlein und belügen kurz Ihr Gehirn und dann geht es im Miteinander irgendwie wieder.
Das Schöne ist ja, dass in diesem Buch so Beispiele auftauchen, wirklich aus dem Alltag. Also es ist Sonntag, in einigen Familien gibt es möglicherweise Diskussionen um das Freizeitprogramm und Sie beschreiben das ziemlich treffend in dem Buch. Die Eltern wollen spazieren gehen, um zu entspannen, die Kinder Fernsehen gucken. Wie sieht jetzt Ihr Rat aus für die Lösung des Konflikts? Vielleicht frage ich den Familientherapeuten, Herr Tusch.
Das ist auch einfacher, als wir zunächst denken. Wir Menschen neigen dazu, uns auf der Ebene der Position festzubeißen und dort Konflikte zu starten. Das sieht zunächst einmal in dem Fall, den Sie gerade schilderten, unvereinbar aus. Spazieren gehen und Fernsehen, beides gleichzeitig funktioniert nicht. Der Trick, der besteht darin, sich diesen Konflikt wie einen Eisberg vorzustellen. Und es lohnt sich immer mal wieder unter die Oberfläche auch zu schauen, um dann eben herauszufinden, was steckt hinter diesen sehr, sehr konkreten Positionen. Dahinter verbergen sich immer ganz viele Gefühle, Interessen und auch Bedürfnisse. Und in diesem Fall kann es zum Beispiel sein, dass sowohl die Eltern sich Entspannung erhoffen durch den Spaziergang, als auch die Kinder sich Entspannung erhoffen durch das Fernsehen. Und wenn wir feststellen, dass auf dieser tiefer liegenden Ebene im Eisberg Vereinbarkeiten bestehen, dann wiederum fällt es leichter, an die Oberfläche des Eisberges zurückzugehen und dort dann gemeinsam eine ganz konkrete Lösung zu suchen. Die könnte dann nämlich so aussehen, dass vielleicht ein gemeinsamer Spaziergang kombiniert wird mit Eisessen gehen, was dann allen Freude bereitet und vor allen Dingen allen Entspannung bereitet, was ja das Bedürfnis ist.
Oder ins Kino gehen.
Oder ins Kino gehen.
Anderes Beispiel, bald ist Ostern. Die Verlockung ist groß, Berge von Schokoeiern zu verspeisen. Ihr Rat, man soll sich einfach vorstellen, wie man diese Berge isst und dann hat man weniger Lust drauf. Jetzt sagen Sie mir, dass das funktioniert. Niemals.
Das ist wissenschaftlich mehrfach nachgewiesen. Das ist ein ganz faszinierendes Experiment, hat mit der Gewöhnung zu tun. Man hat zwei Gruppen gebildet und die eine sollte sich vorstellen, wie sie 20 Stücke Schokolade isst. Und zwar nicht nur die Schokolade auf dem Teller vorstellen, sondern wirklich mit allen Geschmackserlebnissen, sinnlichen Eindrücken vorstellen, wie ich die in den Mund nehme, kaue, wie sie schmeckt und wie ich sie runterschlucke.
Super gemein.
Und die andere Gruppe sollte sich das nicht vorstellen. Und dann durften beide Gruppen sich so viele Stücke Schokolade nehmen, wie sie wollten. Und siehe da, die Gruppe, die vorher in Gedanken schon 20 gegessen hat, hat viel, viel weniger dann in Wirklichkeit gewollt als die Vergleichsgruppe. Und das liegt einfach daran, dass wir uns so unglaublich schnell an Dinge gewöhnen. Und woran wir uns gewöhnt haben, das langweilt unser Gehirn. Wenn wir in Gedanken schon was gegessen haben, findet unser Gehirn das dann, wenn es zur Wirklichkeit kommt, schon so langweilig, dass es viel weniger essen will als sonst. Das funktioniert wirklich.
Ich werde es ausprobieren mit den Schokoladeneiern. Wir reden gleich weiter.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute. Mit einem, ich sag mal, Psycho-Duo. Volker Kitz und Manuel Tusch. Berater, Coach, Psychologe. Herr Kitz auch noch Anwalt. Sie haben schon mehrere Bücher geschrieben, darunter Bestseller wie das Frust-Job-Killer-Buch. Sie gehen zusammen mit einem Bühnenprogramm auf Tournee. Sie machen gemeinsam Auftritte bei Unternehmen. Stellt sich die Frage, wie kam die Zusammenarbeit zustande? Wie haben Sie sich kennengelernt, Herr Tusch?
Wir haben uns vor 15 Jahren, in Köln war es, glaube ich, kennengelernt. Da haben wir beide studiert. Und dann haben wir sehr frühzeitig festgestellt, dass es so von der thematischen Ausrichtung her viele Gemeinsamkeiten gibt. Und dann haben wir nach und nach unsere Zusammenarbeit ausgeweitet.
Bei Ihnen, Herr Zuh, steht in der Kurzbiografie, Zitat, nachdem er seine eigenen Neurosen zum Beruf gemacht hat, kommt er heute prima durchs Leben. Welche sind das?
Ja, das verrate ich Ihnen in der nächsten Sendung. Nein, aber also ich sag mal, jeder hat ja wirklich eine Macke. Da können wir auch ruhig zu stehen. Und ich selbst zum Beispiel, es ist jetzt ganz persönlich, habe jetzt keinen Ordnungswahn, aber fast. Ja, ich kann damit prima leben. Ich kann das für mich akzeptieren.
Können Sie das auch akzeptieren, Herr Kitz, dass seinen Ordnungswahn, wenn auch nicht ganz so wahnsinnig?
Da ich es auch gerne ordentlich habe, kann ich das sehr gut akzeptieren.
Herr Kitz, bei Ihnen steht auch, Sie haben in New York eine Schauspielausbildung gemacht. Warum haben Sie das damals gemacht?
Das hat mich interessiert. Ich habe damals in New York Jura studiert eigentlich. Und es gibt ja die bekannte Lee Strasberg Theaterschule in New York, Schauspielschule, wo ja auch viele deutsche Schauspieler mal hingegangen sind. Und mich hat das einfach interessiert, wie sieht's da aus, was macht man da? Und deswegen habe ich mich da beworben und habe da dann tatsächlich eine Weile studiert. Und das bringt mir sehr viel natürlich heute, wenn wir Veranstaltungen machen. Das ist ja eine ganz besondere Methode, die man da lernt. Das ist das Gefühlsgedächtnis, das man einsetzen soll, dass man also Gefühle speichert und über bestimmte Situationen dann wieder abruft, sodass man Gefühle authentisch quasi nochmal erleben kann, anstatt sie nur zu spielen mit dem Gesicht.
Wie arbeiten Sie zusammen? Also Sie, Herr Tusch, leben ja und arbeiten eigentlich in Köln. Sie in München. Das geht dann alles per Videokonferenz, Telefon, E-Mail. Wie funktioniert das, Herr Tusch?
Genau, wir nutzen da alle Kanäle. Wir sehen uns natürlich auch in regelmäßigen Abständen und besprechen dann viele Dinge, arbeiten auch gemeinsam an Dingen. Aber dank der modernen Kommunikationsmöglichkeiten geht ja vieles per E-Mail, lassen sich wunderbar Dateien, Manuskripte etc. austauschen. Wir telefonieren häufig.
Gerade für das Buch, ich meine, da geht es um Erkenntnisse der Alltagspsychologie. Wie sind Sie da vorgegangen? Da haben Sie sich bestimmte Erlebnisse oder Erfahrungen vorgenommen, haben gesagt, das muss unbedingt rein, das muss unbedingt rein. Weil es sind ja viele kleine Kapitel, die auch amüsant zu lesen sind.
Wir führen zum Beispiel am eigenen Institut auch regelmäßig wissenschaftliche Untersuchungen durch, sodass wir wissen, welche Themen die Menschen beschäftigen. Und wir sind dann die kompletten Themen der Psychologie durchgegangen und haben eben ausgewählt, was am interessantesten für unsere Leserinnen und Leser sein kann, was eben auch den höchsten Praxisbezug aufweist.
Wir bekommen auch sehr viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern, die uns ganz tolle Beispiele schildern aus ihrem Leben. Und die können wir wunderbar dann teilweise in abgewandelter Form natürlich anonymisiert verwenden. Und daher wissen wir aber auch, was die Leute interessiert, weil die Leute uns sehr rege schreiben. E-Mails, Briefe, bei Facebook.
Verblüffend finde ich, dass am Ende eines jeden Kapitels ist auch noch so ein kleiner literarischer Nachweis. Das hätten Sie ja nicht unbedingt machen müssen. Warum haben Sie das gemacht?
Also wie der Kollege gerade sagte, wir bekommen sehr, sehr viele Zuschriften von unseren Leserinnen und Lesern. Und die bitten uns dann eben auch zu bestimmten Themen um Tipps und Empfehlungen. Das haben wir diesmal direkt berücksichtigt, damit jede und jeder, der oder dies interessiert, da Themen noch tiefer nachvollziehen kann.
Wir schildern ja vor allem viele interessante Experimente in dem Buch. Das ist ja das wirklich Interessante, selbst wenn einem ein Phänomen eigentlich geläufig ist, welche Experimente es dazu gibt und wie das doch wissenschaftlich nachgewiesen war. Das ist teilweise sehr, sehr interessant. Und darauf beziehen sich dann diese Literaturstellen, dass man, wen das interessiert, nochmal genauer nachlesen kann. Wie lief dieses Experiment eigentlich?
Ja, in diesen Zeiten darf man auch nicht Gefahr laufen, als Plagiator dazustehen,
um Gottes Willen.
Wir reden gleich weiter über die Arbeit von Volker Kitz und Manuel Tusch in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Es ist 11:11. Sie hören SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Am Sonntag mit Volker Kitz und Manuel Tusch. Bestsellerautoren und Psychologen, die gemeinsam Bücher schreiben und Unternehmen beraten. Aber Sie haben auch noch ein getrenntes Berufsleben. Manuel Tusch, Sie haben eine psychologische Praxis in Köln. Auf der Homepage ein Spruch von Erich Fromm. Glück ist kein Geschenk der Götter, es ist die Frucht einer inneren Einstellung. Leicht gesagt, oder?
Wir sprachen ja auch eingangs schon über das Thema Kontrolle. Und der einzige Mensch, der Ihr Leben verändern kann, das sind Sie selbst.
Ich will gar nichts verändern. Nein, das ist in Ordnung. Ja.
Sie müssen natürlich auch nicht. Aber manche Menschen wünschen sich ja Veränderung. Und das ist wirklich ein innerer Prozess. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir das außen verändern können oder dass die Umwelt uns verändert. Natürlich gibt es da gewisse Einflüsse. Aber letztlich ist am effektivsten, wenn sie an sich selbst arbeiten. Und deswegen habe ich diesen Spruch gewählt, weil er meiner eigenen persönlichen Erfahrung entspricht und entspricht auch der Erfahrung aller Klientinnen und Klienten, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe.
Sie leiten ja auch noch das Institut für angewandte Psychologie in Köln. Und dann jetzt noch die Zusammenarbeit mit Herrn Kitz. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
Es bereitet mir große Freude. Also ich mache das ja auch.
Es ist schon bemerkenswert, Wahnsinn.
Ja, es ist ein relativ straffes Pensum. Gerade auch am Institut bieten wir viele verschiedene Ausbildungen an, um den Nachwuchs auch zu qualifizieren. Aber letztlich ist es immer sehr erfüllend, mit meinen Klientinnen und Klienten zusammenzuarbeiten, auch mit den Ausbildungsteilnehmern und Teilnehmern. Von daher, ich differenziere jetzt selbst nicht so stark zwischen Arbeits- und Privatleben, sondern es ist halt mein Leben. Und da mache ich das, was mir Spaß bereitet. Und ein großer Teil davon ist eben die Arbeit.
Ist es bei Ihnen auch so, Herr Kitz?
Das ist bei mir auch so, ja. Also ich habe ja als Rechtsanwalt angefangen, ich habe Jura studiert und Psychologie studiert, habe eine Weile auch als Rechtsanwalt gearbeitet und dann hat sich das mit den Büchern im Prinzip immer weiter ausgebreitet. Und was ich immer so schön fand, waren eben diese vielen Rückmeldungen auch von Leserinnen und Lesern, die geschrieben haben, danke, das hat mir geholfen. Das ist unglaublich aufbauend. Und in welchem Beruf haben Sie das heutzutage schon, dass Sie so viele Leute Ihnen sagen, danke, das, was Sie machen, das hilft mir. Und das war so schön, dass ich das immer weiter ausgebaut habe und heute kaum noch was als Anwalt mache, nur hin und wieder. Und dann meistens auch für gute Zwecke, sage ich jetzt mal, für Menschen, die sonst nicht unbedingt das Geld haben, sich einen teuren Anwalt zu leisten, wo ich aber denke, dass sie trotzdem im Recht sind und jemanden brauchen, der ihnen hilft, auch ohne dass gleich der Vorschuss überwiesen ist.
Würden Sie denn sagen, dass die Mischung Anwalt und Psychologe, dass Ihnen das in Ihrem Job, gerade auch, da werden wir später auch nochmal drauf kommen, so was Unternehmensberatung, Coaching angeht, dass Ihnen das da sehr hilft?
Es hilft zumindest, unterschiedliche Ebenen eines Streitfalls zu sehen. Manchmal gibt's ja eben, das ist das, was Herr Tusch eben schon angesprochen hat, der Eisberg, oben ist die Position nur, die gegeneinander steht. Und vor Gericht geht's meist darum, welche Position gewinnt. Und dann ist dieser eine Fall entschieden und die Parteien gehen auseinander und schauen sich aber vielleicht nie mehr an, sind für immer zerstritten. Man muss das machen, was entschieden worden ist. Meist ist es ja so, also wer verliert, der ist sowieso, fühlt sich ungerecht behandelt. Wer gewinnt aber meist auch, weil er noch viel mehr gewonnen hätte, gerne. Und wenn man ein bisschen tiefer guckt und eben schaut, was wollen die Leute eigentlich, was liegt unter diesen Positionen, was sind die Bedürfnisse, dann kann man so einen Streit viel umfassender lösen. Darum geht's aber vor Gericht nicht in der Regel. Wenn man aber beides weiß, dann kann man eben gucken, was ist hier gerade gewünscht. Ne, manchmal soll einfach tatsächlich schnell ein Streit gelöst werden, aber dann kann man den Leuten auch sagen, das trägt aber nicht jetzt, um diese Parteien auf lange Sicht wieder zu versöhnen. Also gerade, wenn es jemand ist, mit dem man zusammenarbeiten möchte, noch weiterhin zum Beispiel. Oder Nachbarschaftsstreitigkeiten. Die kann man umfassender lösen, wenn man auch die psychologische Komponente mit einbezieht.
Volker Kitz in SWR1 Rheinland-Pfalz Leute zusammen mit seinem Kollegen Manuel Tusch. Und nach den Nachrichten um 11 reden wir weiter.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute.
Sonntagvormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz Leute mit den beiden Psychologen und Autoren Volker Kitz und Manuel Tusch. Wir haben eben zuletzt ja über Persönliches gesprochen. Sie, Herr Kitz, haben in einem Interview gesagt, die Arbeit an dem Buch mit dem Titel »Ich will so werden, wie ich bin« hat auch Sie verändert. Sie fahren jetzt Fahrrad statt Firmenwagen. Ist das so?
Das ist tatsächlich so. Also ich habe damals, wie gesagt, ich habe Jura studiert und habe eine Unternehmenslaufbahn zunächst eingeschlagen. Und es waren alle sehr zufrieden mit meinem Leben, außer mir selber. Das war zwar ein toller, wirklich interessanter Job und sehr nette Leute, aber ich habe einfach gemerkt, dass es noch andere Dinge gibt, die ich machen wollte. Und diese tägliche Arbeit war gar nicht das Schlimme, sondern das Schlimme war, und das hat mir wirklich in der Seele wehgetan, dass ich keine Zeit hatte, um Dinge zu tun, die ich auch gerne oder noch lieber tun würde. Und deswegen habe ich einen guten, unbefristeten Arbeitsvertrag, der interessant war, auch gut bezahlt war, quasi über Nacht an den Nagel gehängt, um die Dinge zu tun, für die ich die Zeit vermisst habe. Und das ist natürlich ein Schritt, bei dem viele damals gesagt haben, hast du sie noch alle? Wie kann man das denn machen? Gerade in einer Branche, in der Medienbranche, in der sehr viele Leute einen Job suchen. Gerade in Zeiten, in denen man froh ist, wenn man eine unbefristete Stelle hat. Es gab aber auch viele andere, die gesagt haben, boah, sowas würde ich auch mal gerne machen.
Und haben Sie den Schritt bereut? Vermutlich nicht. So wie Sie hier sitzen?
Nein, den habe ich überhaupt nicht bereut. Und selbst wenn ich ihn bereut hätte, dann hätte ich ihn wieder rückgängig gemacht. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir quälen uns oft sehr mit Entscheidungen, was soll ich tun? Dabei vergessen wir, dass es nur ganz, ganz wenige Dinge im Leben gibt, die man nicht wieder rückgängig machen kann. Ganz wenige Entscheidungen.
Sie haben sich eine Rückfahrkarte versichert? Bei dem Unternehmen hätten Sie ja doch nicht wieder anfangen können. Nee.
Das weiß ich nicht, okay. Aber irgendwo hätte ich wieder anfangen können zu arbeiten. Mhm. Man kann viele Sachen mal ausprobieren und wenn ich morgen oder in einer Woche oder in einem Jahr merke, das war's doch nicht oder das gefällt mir nicht, und dann kann ich das meistens wieder rückgängig machen. Das vergessen wir oft und deswegen quälen wir uns so sehr und schieben Entscheidungen vor uns her und treffen sie gar nicht.
Ich finde immer noch, das sagt sich so leicht. Also in dem Buch geht es darum, dass die Menschen sich aus ihren Zwängen befreien. Mhm. Aber ich meine, selbst wenn man sich jetzt das so deutlich macht, wie Sie das eben gesagt haben, Herr Kitz, dass es ja doch eigentlich immer noch eine Rückkehrmöglichkeit in die eine oder andere Richtung gibt. Dann bewirbt man sich eben nochmal, dann geht man aus der Selbstständigkeit wieder raus und bewirbt sich nochmal bei einem Unternehmen. Wie schaffe ich das, wenn ich diesen Mut nicht habe, Herr Tusch?
Wenn Sie diesen Mut nicht haben, Dinge über Bord zu werfen, dann kann ich Ihnen eine ganz einfache Antwort geben, dann ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Das ist meine Erfahrung mit all den Klientinnen und Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, die kommen erst, wenn der Druck sehr groß geworden ist. Das macht es auch übrigens nicht unbedingt einfacher. Denn je weiter eine Eskalation zum Beispiel oder ein Unglücklichsein fortgeschritten ist, desto länger dauert es gegebenenfalls, da wieder rauszukommen. Und meine Empfehlung lautet wirklich, so früh wie möglich die Dinge anzugehen.
Ist denn, auch wenn man jetzt gerade mal an Ihr Buch denkt, ich will so werden, wie ich bin, ist dann eigentlich dieses ganze Gerede, und wenn man sich vergegenwärtigt, was Sie eben gesagt haben von der Work-Life-Balance, ist das eigentlich Blödsinn?
Das Konzept klingt ja zunächst mal ganz charmant. Also es muss nur beides im Ausgleich sein. Das heißt also, wenn ich mal 2 Stunden länger wieder im Büro war heute, dann muss ich abends nur 2 Stunden länger Tennis spielen, Fernsehen oder Erlebnis-Sushi machen. Und das klingt ganz charmant, wenn man diesen kleinen Schönheitsfehler außer Acht lässt, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Deswegen funktioniert das nicht, das Work-Life. Balance-Konzept. Wenn Sie mal
Sagen Sie jetzt auch aus eigener Erfahrung.
Das sage ich auch aus eigener Erfahrung. Mhm. Wenn Sie mal im Internet schauen, wie viele Bücher es gibt zum Stichwort Work-Life-Balance, das sind weit über 2000, mit 2000 unterschiedlichen Ansätzen. Und das ist der beste Beleg dafür, dass kein einziger davon funktioniert.
Es gibt aber nur ein Selberleberbuch, sagen
Sie jetzt wahrscheinlich. Es gibt nur ein Selberleberbuch, genau. Unsere Erfahrung ist, und das haben auch unsere Studien bestätigt, die Leute fühlen sich nur noch zusätzlich gestresst. Sie sollen im Beruf viel leisten. Privat müssen wir heute auch viel leisten gegenüber dem Bekanntenkreis. Und zusätzlich kommt noch obendrauf der Druck, das alles auch noch in Balance zu halten. Da wird man ja wahnsinnig.
Work-Life-Balance bedeutet Stress pur. Das sagen Volker Kitz und Manuel Tusch in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Volker Kitz und Manuel Tusch, den Autoren des Bestsellers Das Frustjob-Killer-Buch. Das Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und es hat, ja, ich glaube, man kann sagen, es hat Kultcharakter. Jeder, der unzufrieden ist im Job, sollte es lesen. Dann wird vielleicht auch klar, so schlimm ist es gar nicht. Vielleicht ist es doch eher Jammern auf hohem Niveau. Gibt's den Traumjob vielleicht gar nicht, Herr Kitz?
Manche Leute sagen, sie haben ihren Traumjob, das sind aber ganz, ganz wenige. Und das Problem ist ja, dass wir uns den Traumjob eben so vorstellen, dass er gar keine negativen Seiten hat. Niemals. Mhm. Und den Job gibt es nicht. Die Leute, die sagen, sie haben ihren Traumjob, die haben gelernt zu akzeptieren, dass es eben bei allem, was sie machen, auch Seiten gibt, die man nicht so toll sind. Und wenn man das schafft, dann kann man den Job, den man hat, zu dem Traumjob machen. Dann kann ich den Job, den ich habe, machen zu dem Job, den ich haben will.
Das heißt, Frust im Job gehört einfach dazu. Das muss man akzeptieren.
Genau, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und je gelassener Sie damit umgehen, desto leichter löst er sich dann übrigens auch auf. Und wenn Ihre Mitmenschen, die hauptsächlich für diesen Frust ja verursächlich sind, dann Ihnen begegnen, Sie mit Ihrer gelassenen Haltung, dann reagieren die auch viel positiver übrigens auf Sie.
Ist das denn über alle Berufssparten und Branchen hinweg ähnlich?
Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen und einmal jährlich erscheinen die sogenannten Gallup-Zahlen. Und die belegen regelmäßig, seit vielen Jahren beobachten wir das, dass durchschnittlich ungefähr 90% aller Beschäftigten, aller Berufstätigen unzufrieden sind in ihrem Job. Und diese Zahl...
90%,
ja. Mhm. Und diese Zahlen, die basieren wirklich auf allen Branchen, auf allen Hierarchieebenen, betrifft den Bäcker und auch den Bundespräsidenten zum Beispiel.
Ja, den wahrscheinlich.
Den haben, naja, wenn Sie zurückdenken, den vorletzten, Horst Köhler.
Horst Köhler, stimmt.
Ja. Der hat seinen Job hingeschmissen und das war ja nun wirklich ein großer, toller Job. Mhm. Würde jetzt so der Normalsterbliche sagen, hat den Job hingeschmissen und hat relativ deutlich gesagt, er tut das, weil ihm Anerkennung und Respekt fehlen. Und da erkennen sich doch viele von uns wieder. Das ist ein ganz großes Problem in der Arbeitswelt. Die Leute sagen, ich kriege nicht genügend Anerkennung. Und wir denken oft, ach, wenn wir nur weit genug aufsteigen, nur weit genug im Rampenlicht stehen, dann löst sich das alles. Aber das ist ein ganz hervorragendes Beispiel, um zu zeigen, dass sich viele Probleme niemals lösen. Also selbst als Bundespräsident kann es mir passieren, dass die Anerkennung nicht reicht, die ich bekomme, der Respekt mir nicht reicht.
Aber das Verrückte daran ist doch dann eigentlich, dass wir freuen uns ständig über sinkende Arbeitslosenzahlen. Also jetzt überspitzt gesagt, ja. Mhm. Aber die Frustration wächst ja dann mit immer mehr Arbeitnehmern, weil auch wer im Job ist, ist eigentlich unglücklich. Das ist ja eigentlich ein bisschen ulkig, oder?
Naja, die Bedingungen, die verschärfen sich natürlich auch zunehmend auch. Wir sprechen immer wieder über die neuen Medien, aber es ist einfach wahnsinnig viel Stress. Sie können ja heute nicht mal 3 Minuten irgendeiner Tätigkeit nachgehen, ohne dass nicht das Telefon klingelt oder ohne dass nicht schon wieder 2 E-Mails eingegangen sind. Darin unterscheiden
sich... Und die Leute erwarten, dass sie sofort darauf reagieren.
Innerhalb von 5 Minuten,
das kommt dann noch dazu.
Genau. Also nicht bitte, sondern gefälligst.
Genau.
Ja, das unterscheidet schon massiv die Bedingungen von vor einigen Jahren.
Ganz witzig finde ich die Idee, dass sie ihre Leser dazu aufrufen, Buchkritiker zu werden. Mhm. Also ein Leser präsentiert eines ihrer Bücher, das kann man auch zu Hause mit Freunden oder so machen. Ich finde ja persönlich, das hat den Charme einer Tupperware-Party. Also Sie kennen diese.
Kennen wir auch.
Und dann kann man ein persönliches Coaching gewinnen. Wie kamen Sie auf die Idee, Herr Tusch? Also was bezwecken Sie damit?
Wir sprachen ja schon darüber, dass wir sehr, sehr viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern erhalten. Und viele haben uns damals, das ist schon einige Jahre her, geschrieben, sie würden doch so gerne diese Erkenntnisse auch weitervermitteln an ihre Kolleginnen oder im Freundeskreis. Manche halten auch Veranstaltungen im Gemeindesaal oder in der Pfarre nebenan ab. Und somit haben wir dann dieses Konzept des Buchkritikers oder der Buchkritikerin entwickelt, weil eben ein ganz starkes Bedürfnis da ist, diese Dinge auch weiterzutragen. Und wir wollen eben gerne auch unsere Leserinnen und Leser da unterstützen. Deswegen bieten wir auch dieses Coaching an als Gewinn, um die Leute wirklich zu motivieren.
Die besondere Form der Leserbindung mit einer Art Tupperware-Party. Volker Kitz und Manuel Tusch in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute. Zu Gast sind 2 Psychologen, Volker Kitz und Manuel Tusch. Sie haben Bücher geschrieben. Sie sind aber auch unterwegs mit ihren Erkenntnissen und Anregungen, mit einem Bühnenprogramm und mit Auftritten bei Unternehmen. Ich habe im Internet nachgeschaut. Die Kundenpalette ist vielfältig. Postbank, Ergo-Versicherung, Berliner Verkehrsbetriebe, TU und FH Kaiserslautern. Was sind das für Veranstaltungen? Chaka-Chaka-Motivationsseminare, Herr Kitz?
Chaka-Chaka machen wir nicht. Wir machen es eher eine Mischung aus Information und Unterhaltung. Und wir werden quasi so gebucht in Unternehmensveranstaltungen, also zum Beispiel Mitarbeiterveranstaltungen, Mitarbeiterwochenende, wenn dann so als Highlight am Schluss nochmal was Unterhaltsames auf der Bühne kommen soll, was aber auch die Menschen ein bisschen zum Nachdenken bringt und vielleicht die ein oder andere Erkenntnis fördert, mit der man am nächsten Tag wieder lieber zur Arbeit geht.
Ich habe da ein Video gesehen, da sitzt ein ganzer Saal voller Mitarbeiter und die machen dann alle mit, ja? Also ich meine, die Situation finde ich schon grotesk. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sind das dann zum Teil?
Das ist sehr unterschiedlich. Das können auch einige tausend Leute letztlich sein. Also das können Im kleine Ernst, ja? Seminare sein, das können auch große Veranstaltungen sein. Und es sind auch hochinteraktive Formate. Also wir dozieren da nicht nur, sondern wir machen wirklich Übungen mit dem Publikum, beziehen alle auch mit ein, sodass auch nachhaltig Lernerfahrungen hängen bleiben.
Und so läuft dann auch Ihr Bühnenprogramm ab, oder? Also es gibt dann zum Beispiel Urania in Berlin.
Genau.
Was kommen da für Leute? Also sind das dann Menschen, die sich den Besuch beim Psychologen in der Praxis sparen wollen, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Wir fragen auch, wir kommen direkt am Anfang mit dem Publikum ins Gespräch und wir fragen, wer ist so da? Und die Leute sollen was über sich selber sagen. Und dann merken wir, die Leute kommen von überall her, von ganz unterschiedlichen Hintergrund. Und es sind einfach wissbegierige Menschen, die über sich selber nachdenken im Leben, die was über sich selber erfahren wollen und die auch unterhalten werden wollen. Also
das ist schon auch so ein bisschen Kabarett fast,
uns ist
oder?
Auch wichtig, dass die Leute dabei lachen, denn wir haben ja schon gesagt, Lachen ist, das ist so eine Binsenweisheit, aber sie ist trotzdem wahr. Lachen macht das Leben leichter. Wer hat das nicht gehört schon? Aber schauen Sie sich doch mal um, wie viele Leute das tatsächlich beherzigen.
Aber wie muss ich mir jetzt die Selberleber-Show, wie muss ich mir das zum Beispiel vorstellen? Also soll ich da rausgehen mit dem Gedanken, ja, ich muss mein Leben umkrempeln oder ich muss irgendwie zufriedener werden und so kriege ich es hin? Oder was ist die Idee?
Die Idee des Selberleberbuches ist ja, zu den eigenen wirklichen Bedürfnissen zu finden. Und das Buch ist ein Selbstcoaching-Ansatz. Da haben wir das, was wir in der Praxis eben umsetzen, mit unseren Klientinnen und Klienten so aufbereitet, dass wirklich jeder Mensch es zu Hause für sich nachvollziehen kann. Und im Rahmen dieser Selberleber-Show gehen wir gemeinsam diese Übung durch, weil es natürlich besonders leicht ist, wenn noch eine psychologische Fachanleitung dabei ist. Und es ist wirklich ein kurzes Selbstcoaching Programm, wo sie schon auf viele Ideen gebracht werden, die sie dann gegebenenfalls zum Beispiel mit dem Buch noch für sich weiterverfolgen können. Aber sie gehen wirklich mit neuen Ideen und Ansätzen aus diesem Abend dann heraus, aus ihrer Veranstaltung.
Und nehmen Sie dann wiederum für Ihre Arbeit wieder was aus diesen Shows mit raus? Weil wenn es so interaktiv ist, dann könnte ich mir denken, da kommt schon auch der ein oder andere Ansatz aus dem Publikum, oder?
Immer. Also das ist ganz toll, was die Menschen aus dem Publikum immer für Beispiele haben aus ihrem Leben. Das ist auch wirklich unterhaltsam. Deswegen macht es gerade Spaß, diese Übungen mit vielen Leuten zu machen. Je mehr Leute da sind, desto besser. Und wir haben alle was davon. Das ist unterhaltsam und jeder nickt dann und sagt, ah ja, das kenne ich in der einen oder anderen Form auch.
Was ist der Running Gag? Was kommt eigentlich immer vor? Vielleicht in etwas abgewandelter Form, aber...
Wir stellen am Anfang immer die Frage, nach zwei Bier abends, über welche zwei Dinge jammert man? Da kommt wie aus der Pistole geschossen sofort immer über die Familie und über den Chef. Und dann fragen wir, und über welche Dinge stören sie denn so? Und jeder denkt ja immer, seine Probleme sind ganz individuell, aber da auch kommt auch wie aus der Pistole geschossen, sagen immer die gleichen Punkte. Geld, zu wenig Geld natürlich, zu wenig Anerkennung, zu langweilig und alle quatschen mir rein und alle Kollegen und Kunden sind geisteskrank. Und die Leute gucken sich an und lachen, weil sie noch nie gemerkt haben, dass es allen anderen genauso geht. Wir sitzen abends da und jammern der besten Freundin oder dem besten Freund ins Ohr und denken, das sind ganz individuelle Sachen. Und alleine dieses Moment zu erleben, dass es allen anderen genauso geht, das ist schon toll für alle.
Wie schön, wenn man mit seinen Sorgen und Problemen nicht allein ist. Volker Kitz und Manuel Tusch, die Psychologen in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Leute mit Volker Kitz und Manuel Tusch, die beiden Psychologen mit dem neuen Buch Psychologisch. Es geht um Alltagspsychologie. Und dazu gehören ja auch die berühmten Vorsätze. Jetzt ist ein Quartal des neuen Jahres fast rum und sicher haben sich viele was vorgenommen für 2012. Ich finde es eine gute Gelegenheit, schon mal so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, ob man vielleicht doch noch in die Puschen kommen könnte. Herr Kitz, Sie haben sich vorgenommen, regelmäßig Sport zu treiben. Jetzt geben Sie es zu. Klappt's?
So ist das. Es klappt, allerdings oftmals nur in sehr, sehr kurzen Einheiten.
Jetzt erzählen Sie mir nicht, das haben Sie in einem Interview gesagt, dass 5 Minuten Joggen auch schon was bringt.
Das habe ich schon mal in einem Interview gesagt und es ist tatsächlich so, es bringt viel.
Solange brauche ich allein, bis ich mir meine Turnschuhe angezogen habe. Das ist doch ein Witz.
Dann bleiben noch 3 Minuten vielleicht übrig. Es ist in der Tat so, dass wir, also früher ging es mir so, ich habe mir was vorgenommen, mindestens 2-mal, vielleicht sogar 3-mal die Woche Sport zu machen. Und dann haben wir ja immer eine Ausrede, ne? Also die Zeit reicht jetzt nicht mehr oder das Sportzeug vergessen, man ist gerade unterwegs oder es wird schon dunkel oder es könnte regnen. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen zu sagen, okay, also 5 Minuten hast du schon noch Zeit. Und dann gehe ich raus, ziehe mir die Schuhe an, das dauert ja dann nicht so lange. Und dann gehe ich 5 Minuten laufen, dann komme ich wieder. Und dann bin ich so froh darüber, dass ich das gemacht habe. Das gibt mir ein Kontrollerlebnis. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie die Kontrollerlebnisse uns glücklich machen, unser Leben sogar verlängern können und wie winzige Sachen das sein können. Hatten wir ja vorhin das Experiment mit den Zimmerpflanzen, das wir ja auch ausführlich in dem Buch nochmal beschreiben. Und so ist das eben auch mit den 5 Minuten. Das macht mich so glücklich, dass ich über diese 5 Minuten in meinem Leben Kontrolle hatte, dass es mir auch den Mut gibt, am nächsten Tag vielleicht 6 Minuten oder gar 7 Minuten und ruckzuck bin ich bei einer halben Stunde.
Haben Sie sich was vorgenommen für dieses Jahr, Herr Tusch?
Mehr Gutes tun. Das ist immer gut.
Und sind Sie Ihrem Vorsatz schon treu geblieben?
Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wer Gutes tut, der bekommt ja auch viel Gutes zurück. Das betrifft ja auch unser Miteinander. Das heißt, wenn ich mit einer sehr positiven Einstellung auf meine Mitmenschen zugehe, dann haben die gar keine andere Wahl, als auch gut gelaunt und positiv mir zu begegnen. Das ist einfach unheimlich schön für alle Beteiligten.
Wenn wir jetzt mal noch auf den Rest des Jahres gucken, die 365 Tage Freiheit. Das ist ein neues Buch von Ihnen, Herr Kitz, das in gut einem Monat erscheint. Um was geht's da? Ganz kurz. 365 Tage Freiheit klingt gut. Ich steige aus für ein Jahr.
Der Untertitel sogar für mehr als ein Jahr noch. Der Untertitel lautet, Ihr Leben ist zu wertvoll, um es mit Arbeit zu verbringen. Das ist auch aus Ideen unserer Leserschaft entstanden. Denn viele haben geschrieben auf das Frustjob-Killerbuch, das stimmt zwar. Gewisse Dinge im Arbeitsleben werden immer gleich bleiben und wenn ich das akzeptiere, dann kann ich mich damit arrangieren. Ich möchte aber trotzdem mit dem ganzen Theater Schluss machen. Leider geht das nicht. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum geht es eigentlich nicht? Denn es gibt ja immer mal wieder Beispiele von Menschen, die es tatsächlich geschafft haben, aus dem klassischen Arbeitsleben auszusteigen. Und die Beispiele habe ich mir näher angeschaut und versucht, allgemeine Rezepte dahinter zu finden. Und ich selber habe ja auch meinen Job im normalen Arbeitsleben an den Nagel gehängt. Im Prinzip gibt es 2 Ansätze. Also entweder ich generiere eine alternative Einkommensquelle oder ich reduziere meinen eigenen Verbrauch, Geldverbrauch, so dass ich nicht mehr abhängig bin von der Arbeitswelt. Und für beides gibt's ganz unterschiedliche, faszinierende Einzelmodelle, die beschreibe ich in dem Buch und die werden aber jetzt noch nicht verraten.
Okay, ich muss mal kurz hinter mich greifen, bei SWR1 Rheinland-Pfalz eine Tradition. Es gibt nämlich für die Gäste ein kleines Präsent. Ah, Und ich gehe mal davon aus, das war jetzt nicht Ihr letztes gemeinsames Buch, psychologisch, und dachte, Sie sind schon viel unterwegs und vielleicht haben Sie doch auch mal Muße, irgendwo zu sitzen. Also zwei Notizblöcke. Auf dem einen steht Gedankengut, auf dem anderen Geistesblitz und zwei Stifte dazu. Auf dem einen steht Glück ist gut für den Körper, denn Kummer stört den Geist, von Marcel Proust. Auf dem anderen Jeder Mensch ist ein Künstler, Josef Beuys. Ich reiche Ihnen das jetzt mal so rüber. Ich hoffe, es gibt keinen Streit, sondern höchstens einen Konflikt.
Ganz herzlichen Dank. Zu Ihnen kommen wir nochmal.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und alles Gute. Und ich bin gespannt auf die nächsten psychologischen Alltagserkenntnisse. Dankeschön.
Danke auch. Bis bald.
Tschüss.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.